Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts. Ich bin Barbara Böke, Redakteurin bei Cavallo und freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Dr. Felicitas Drebis. Frau Dr. Drebis, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Frau Drebis, Sie sind Agrarwissenschaftlerin und arbeiten seit über 10 Jahren beim Futtermittelhersteller Jusera. Dort betreuen Sie einerseits die Produktentwicklung, beraten aber auch Reiter bei der Futterauswahl für Ihr Pferd oder Ihre Pferde. Und genau mit Letzterem wollen wir uns auch in unserem heutigen Podcast beschäftigen, konkret mit der Fütterung von Pferden, die Stoffwechselprobleme haben. Also beispielsweise PSSM 1 oder 2, EMS oder Cushing. Vielleicht mal so als Einstiegsfrage, wenn ich mich so in meinem Stall oder in meinem Umfeld umhöre, habe ich manchmal den Eindruck, dass es ganz schön viele Pferde mittlerweile gibt mit Stoffwechselproblemen. Ist das auch so Ihr Eindruck? Kriegen Sie das auch bei den Beratungen, Fotoberatungen entsprechend zurückgespiegelt?
Ja, das ist tatsächlich auch so mein Eindruck oder unser Eindruck als Firma, dass die Problematik da immer größer wird. Und wir denken, dass da im Wesentlichen 3 wichtige Faktoren mit reinspielen. Zum einen ist natürlich der Anteil der Freizeitpferde in Anführungszeichen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gewachsen. Das heißt, relativ ursprüngliche Pferderassen wie Islandpferde, Haflinger, aber auch zum Beispiel die spanischen Pferde, die einfach ja sehr ursprüngliche Rassen sind, die an eine karge Futterumgebung angepasst sind. Die kommen eben zu uns auf sehr grüne und saftige Wiesen. Und das ist im Grunde auch der zweite Punkt, dass unsere Wiesengräser ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten verstärkt auf Zuckergehalt gezüchtet wurde. Das ist natürlich so, dass die Landwirte, gerade die Kuhbauern, da ein Interesse daran haben, dass sehr viel Zucker im Gras ist, weil es einfach für die Milchkuh dann ein gutes und hochwertiges Futter ist. Aber für unsere Pferde ist es eben einfach oft zu viel Futter. Und das führt eben dazu, dass die Stoffwechselerkrankungen da zunehmen. Und ein dritter Punkt, das ist so mein persönlicher Eindruck, dass es immer mehr Pferde gibt, die nicht mehr intensiv geritten werden. Zum einen wahrscheinlich, weil immer mehr Leute sich Pferde leisten können und es in Relation dazu immer weniger Reiter gibt. Und zum anderen aber auch, das ist natürlich ein schöner Effekt, dass die Pferde immer älter werden. Also dass auch ältere Pferde noch behalten werden, auch wenn sie nicht mehr reiterlich nutzbar sind. Das war sicherlich vor einigen Jahrzehnten auch noch nicht so in dem Umfang der Fall.
Das sind ja Punkte, auf der einen Seite zu viel Futter, auf der anderen Seite die älteren Pferde, die ja vor allem so in Richtung EMS, also equines metabolisches Syndrom gehen oder eben Cushing oder andere Alterserscheinungen. Ne? Das Feld an Stoffwechselerkrankungen ist natürlich immens groß. Es gibt oft auch, ich meine, in Anführungszeichen Ähnlichkeiten, zumindest was dann die Fütterung von Pferden mit Stoffwechselerkrankungen angeht. Deswegen würde ich mich mal so ganz grob an dem Futter sozusagen orientieren und nicht an den einzelnen Stoffwechselerkrankungen, damit wir da nicht keine großen Wiederholungen haben. Stichwort Futter, Stichwort leicht verfügbare Kohlenhydrate. Das ist ja oftmals so ein Punkt, der bei Stoffwechselerkrankungen gemieden werden soll, wie zum Beispiel bei PSM 1, also der Polysaccharid-Speichermyopathie Typ 1, auch beim equinen metabolischen Syndrom, bei EMS, oft auch bei Pferden mit dem equinen Cushing-Syndrom, die gleichzeitig eine Insulinresistenz haben und auch bei Pferden aus dem, sag ich mal, Krankheitskomplex PSSM 2, was ja eigentlich so eine Vielzahl an Muskelerkrankungen sind, die eben nicht Typ 1 sind, aber sich ja auch gleichzeitig so als Synonym für eine bestimmte Myopathieform eingebürgert haben, die durch eine oder mehrere Varianten auf 6 Genen verursacht werden soll, wird mittlerweile auch als Muskelintegritätsmyopathie ja bezeichnet, MIM. Auch bei denen wird ja oftmals empfohlen, möglichst auf leicht verfügbare Kohlenhydrate zu verzichten. Wie sehen Sie das als Expertin? Wo ist es wirklich angebracht, bei welchen Stoffwechselerkrankungen auf Kohlenhydrate oder leicht verfügbare Kohlenhydrate zu verzichten? Und wo, sage ich mal, hängt die Forschung oder ist die Forschung noch nicht so weit oder sieht die Forschung das vielleicht sogar ein bisschen anders als gängige Empfehlungen?
Ja, also wenn wir anfangen bei den klassischen Stoffwechselerkrankungen oder Erkrankungen, die mit dem Kohlenhydratstoffwechsel zu tun haben, dann haben wir da zum einen das EMS. das equine metabolische Syndrom zusammen mit der Insulinresistenz und der als Symptom dann sehr häufig eben mit der Hufrehe, der fütterungsbedingten Hufrehe. Das sind natürlich Krankheiten, wo es auf der Hand liegt, dass da der Kohlenhydratstoffwechsel oder die Kohlenhydratzufuhr eine ganz entscheidende Rolle spielt. Aber auch wenn wir dann weiterschauen Richtung muskulären Erkrankungen, da haben wir PSSM1 und PSSM2. Der volle Name, der ausgesprochene Name sagt es eigentlich schon, das ist eine Polysaccharid-Speichermyopathie und da spielen eben auch die Kohlenhydrate, Polysaccharid ist ein anderes Wort für Kohlenhydrate, spielen da auch eine entscheidende Rolle. Zusätzlich zu dem Komplex, und das würde ich da an der Stelle ein bisschen differenzieren, gibt es die Erkrankung, die jetzt als Muskelintegritätsmyopathie bekannt geworden ist, sage ich mal, das würde ich auch vom PSSM2 ein bisschen trennen. PSSM2 ist für mich immer eine Krankheit, die auch mit der Polysaccharid-Speicherung zu tun hat. Und MIM, da gibt es ja diesen Gentest, wo verschiedene Gene getestet werden, von denen beim Menschen bekannt ist, dass sie Probleme machen. Beim Pferd ist es aber bisher nicht validiert. Also da wissen wir noch nicht so genau, machen die Probleme und wenn ja, welche Probleme machen die eigentlich? Die Gene stehen aber nicht im Zusammenhang mit dem Kohlenhydratstoffwechsel. Also diesen Erkrankungskomplex würde ich da etwas außen vor lassen. Aber bei den anderen Themen spielen Kohlenhydrate da eine wichtige Rolle in der Fütterung. Und vielleicht, um das ein bisschen zu differenzieren, Kohlenhydrat ist ja ein Wort, das umgangssprachlich schon sehr stark besetzt ist. Aber wenn wir im ernährungsphysiologischen Sinne von Kohlenhydraten sprechen, dann meinen wir eigentlich alle Substanzen, angefangen vom Zucker bis hin zu den ganz langkettigen Kohlenhydraten, die umgangssprachlich häufig als Ballaststoffe bezeichnet werden. Und Probleme machen eigentlich nur zwei bestimmte Gruppen von Kohlenhydraten. Das ist zum einen der Zucker, das sind Mono- und Disaccharide, also ganz kurze Kohlenhydratverbindungen. Die werden vom Pferd eben auch als Zucker aufgenommen. Und die zweite Stoffgruppe, die uns da Probleme macht, ist die Stärke, wie sie zum Beispiel in Getreidekörnern vorkommt. Die wird beim Pferd enzymatisch verdaut und eben auch als als Zucker aufgenommen. Und macht uns da Probleme. Was uns aber keine Probleme macht, sind die ganzen langkettigen Kohlenhydrate, die Richtung Rohfaser gehen, Hemicellulosen, und auch Fructane, das wird nämlich mikrobiell im Dickdarm verdaut oder überwiegend im Dickdarm verdaut und wird dann als kurzkettige Fettsäuren aufgenommen und hat daher keinen Einfluss auf den Kohlenhydratstoffwechsel im Blut. Also da sind wir außen vor. Deshalb wissen wir sehr genau, dass wir eben auf Zucker und Stärke achten müssen in den Rationen.
Da haben Sie schon meine nächste Frage wunderbar vorweggenommen. Ich hätte Sie genau gefragt, was denn diese Kohlenhydrate, ne, dieser Begriff, den man darunter versteht, was das genau ist. Jetzt hatten Sie das ja wunderbar schon definiert, aber wo führen denn diese Stoffe, also vor allem ja der Zucker und die Stärke, zu Problemen, beziehungsweise wie wirken die im Körper eines Pferdes, das Stoffwechselprobleme hat?
Man muss dazu vielleicht sagen, dass da relativ viel noch im Unklaren ist bei den Pferden. Wenn wir die ganze EMS-Problematik nehmen oder Insulinresistenz oder Insulindysregulation, dann ist es einfach so, dass das Zucker im Blut dazu führt, dass da der Insulinspiegel ansteigt. Und Insulin ist eben Hormon, das dafür sorgt, dass der Zucker quasi aus dem Blut wieder aufgenommen wird in den Körper, also dass der Zucker in die Muskulatur zum Beispiel aufgenommen wird. Und dieser hohe Insulinspiegel führt aber dazu, dass sich das EMS entwickelt und kann eben auch zu einer Hufrehe führen. Aber man muss dazu sagen, dass die ganz genauen Mechanismen, wie das funktioniert und wie dieser Insulinspiegel reguliert wird beim Pferd, dass da noch relativ viel unklar ist. Also man extrapoliert da Sachen vom Menschen teilweise auch von anderen Tierarten, aber ganz genau untersucht ist es noch nicht. Aber man sieht schon einen sehr deutlichen Zusammenhang eben zwischen zu viel Kohlenhydraten im Futter und einem Anstieg des Insulinspiegels.
Gibt es auch ähnliches Wissen auch schon über die Stärke, wie das dann wirkt? Wirkt das ähnlich wie der Zucker?
Das wirkt ganz genauso wie der Zucker, weil die Stärke nämlich im Dünndarm zum Zucker abgebaut wird quasi und als Glukosemoleküle aufgenommen wird vom Pferd. Etwas anders ist die Problematik beim PSSM, also bei der Polysaccharid-Speichermyopathie. Beim PSSM1 ist die genaue Problematik ja auch bekannt. Da gibt es einen Gendefekt beim Pferd, das dazu führt, dass die Kohlenhydrate im Muskel, also dass zu viel Kohlenhydrate im Muskel eingelagert werden und dass die auch in einer sehr komplexen Struktur eingelagert werden, dass die nicht mehr abgebaut werden können. Normalerweise speichert der Muskel Energie in Form von Glykogen. Und bei der PSSM1 wird eben zu viel Glykogen eingelagert und in einer sehr komplexen Form, dass der Körper das nicht mehr richtig abbauen kann. Das heißt, die Zellen kriegen eben dadurch Probleme, dass sie zu viel Kohlenhydrate enthalten oder dann einlagern. Und das führt dann eben zu den entsprechenden Muskelschmerzen, zu der entsprechenden Symptomatik.
Das heißt, im Prinzip, ne, die Stärke und den Zucker sollte man meiden. Stärke, haben Sie ja gerade schon gesagt, ist klar, das ist natürlich klassisch im Getreide enthalten, also Hafer und Co. Wie sieht es denn noch aus? Wo findet man diese, ich meine, Anführungszeichen, Übeltäter? Übeltäter sind es ja nicht, sie führen ja nur bei den bestimmten Pferden zu Problemen. Aber wo kommen die überall im Futter vor und in welcher Menge?
Genau, Sie hatten es ja schon gesagt, die Stärke ist überwiegend im Getreide vorhanden. Den Zucker finden wir tatsächlich überwiegend im Heu und im Gras, im jungen Weidegras ganz besonders viel. Aber auch bei Heu ist es so, dass das Heu tatsächlich in den letzten Jahren im Durchschnitt schon 10% Zucker enthalten hat. Wenn wir uns das mal bildlich vorstellen, dann hat ein Pferd, was 10 Kilo Heu aufnimmt, damit dann 1 Kilogramm Zucker gefressen. Also so ein dickes, fettes Zuckerpaket, wie wir es im Supermarkt finden, nimmt es Tag für Tag mit dem Heu auf. Und da reden wir vom durchschnittlichen Heu. Es gab ja tatsächlich Extremfälle mit 15-20% Zucker im Heu. Also da kommen ganz erhebliche Mengen zusammen. Und das relativiert natürlich auch den Zucker in anderen Sachen so ein bisschen. Wir hatten ja oft wird ja dann die Möhre verteufelt oder vielleicht mal eine Handvoll Leckerlis, aber wenn man sich die Menge anschaut, dann kommt tatsächlich der Großteil des Zuckers einfach übers Heu und übers Gras ins Pferd.
Das heißt, klar, man muss als Besitzer eines Pferds mit einer Stoffwechselkrankheit das Heu definitiv im Blick behalten. Das heißt, der erste Weg wäre dann, dass ich mein Heu analysieren lasse, oder? Dass ich wirklich weiß, ist das ein Anführungszeichen normales Heu oder ein zuckerarmes Heu? Oder hat man eben solche Extremfälle mit womöglich 15-20%? Ich meine sogar, wir hatten im letzten Jahr mal Daten bekommen von der Heuauswertung, da ging das wirklich in Richtung 30%. Ich meine, da muss man sich vorstellen, das sind nicht nur, wie Sie gerade gesagt haben, ein Zuckerpäckchen, sondern drei Zuckerpäckchen, die dann in so einer Ration drin stehen. Diese Menge, das ist ja schon sehr, sehr krass. Das heißt, eigentlich muss man da wirklich analysieren und gucken, was ist da drin, oder? Anders geht es gar nicht.
Ja, ganz genau. Also wenn man da ein krankes Pferd hat, würde ich immer empfehlen, das Heu analysieren zu lassen, dass man dann eben auch dementsprechend die Ration anpassen kann.
Wenn ich jetzt so ein Heu habe, das, sage ich mal, eher in Richtung Zuckerbombe geht, das kann ich ja durch Wässern oder Bedampfen natürlich auch stark reduzieren. Also die Anzahl der Kohlenhydrate, das haben ja auch verschiedene Studien schon dargelegt. Allerdings haben diese Studien eben auch gezeigt, dass sich dadurch ja auch der Anteil an Proteinen und Aminosäuren im Heu massiv verändert. Wie muss ich das bei einer Ration berücksichtigen bzw. gegebenenfalls gegensteuern?
Also wenn man die Studien ein bisschen genauer anschaut, dann muss man das auch ein bisschen relativieren. Also es werden so um 20% des Zuckers ausgewaschen, wenn man das Heu wässert. Und es muss dafür wirklich im Wasser schwimmen, also so eine Viertelstunde bis halbe Stunde wirklich im Wasser liegen, damit der Zucker da ausgewaschen werden kann. Aber es ist eben immer nur ein gewisser Anteil. Wenn wir uns das vorstellen, der Zucker ist ja in der Zelle in der Regel eingeschlossen. Und das Wasser erreicht natürlich immer nur die äußeren Zellschichten dann im Gras und kann da den Zucker auswaschen. Da rechnen wir so mit 20%. Das heißt, wenn das Heu zum Beispiel vorher 12% Zucker hatte, dann hat es halt hinterher 10% Zucker. Das kann jetzt für ein Rierpferd im akuten Fall schon sehr entscheidend sein. Aber für die dauerhafte Anwendung ist das natürlich in der Praxis auch sehr aufwendig. Also da muss man eben gucken, ob das für die aktuelle Situation da sinnvoll ist. Weil, wie Sie jetzt auch angesprochen haben, die Problematik ist natürlich, dass auch andere Nährstoffe dann mit aus dem Heu ausgewaschen werden. Wir haben im Sommer auch einen gewissen hygienischen Aspekt, den wir da berücksichtigen müssen. Und gerade das Protein lässt sich eben teilweise noch besser auswaschen als der Zucker. Also da haben wir Proteinverluste so von 30-35%, wenn wir das Heu wässern. Und das muss natürlich dann auch entsprechend in der Ration berücksichtigt werden. Genau.
Das heißt, man müsste wirklich überlegen, ob es überhaupt sinnvoll ist, das Heu zu wässern, weil wenn Sie sagen, wenn ich ein Heuvorrat mit 12% habe oder womöglich noch mehr und dann trotzdem das nicht, sage ich mal, definitiv verringere, sodass der Zuckeranteil dann sehr gering nachher ist, dafür dann aber wieder erstens den Aufwand habe, zweitens dann gucken muss, wie ich das Eiweiß oder die Aminosäuren wieder dementsprechend ergänze. Was würden Sie in so einem Fall dann vorschlagen, dass man quasi gar nicht den Aufwand macht mit Wässern, / Bedampfen, sondern nach anderen Heulieferungen, anderen Heuchargen schaut?
Ja, das hängt immer so ein bisschen von der Problematik ab. Vielleicht noch ein Einschub. Also Bedampfen bringt in der Problematik auch nichts. Also es bringt tatsächlich nur was, das Heu zu wässern, dass es, die Kohlenhydrate wirklich mit dem Wasser ausgespült werden können. Mhm. Dann natürlich, wenn die Möglichkeit da ist, die Ausschau nach zuckerärmeren Heuchargen macht auf jeden Fall Sinn. Und Kohlenhydrate ist natürlich immer ein Rein und Raus in der Muskulatur. Wenn jetzt mein Pferd jetzt keine akute Hufrehe hat, sondern in Anführungszeichen nur EMS, dann ist natürlich auch Bewegung ganz wichtig. Und dann kann ich mich selber fragen, macht es Sinn, sag ich mal, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde am Tag mit Heuwässern zu verbringen oder verbringe ich die lieber damit, mein Pferd zu bewegen, dass eben die überschüssigen Kohlenhydrate auch verbraucht werden. Also solange das Pferd gesund ist, macht es natürlich auch immer Sinn, Kohlenhydrate auch über Bewegung wieder zu verbrauchen. Das hängt aber tatsächlich dann einfach ein bisschen von der individuellen Situation des Pferdes ab und des Heus, des Stalls. Das ist dann immer eine Vorortentscheidung, die man da treffen muss.
Ja, das kommt natürlich auch noch dazu, je nachdem, welche Möglichkeiten man ja im Stall ja dann auch hat, um gegenzusteuern oder überhaupt so zu füttern, wie man das macht. Das geht für Selbstversorger natürlich immer einfacher, als wenn man sein Pferd in einem Pensionsstall eingestellt hat. Jetzt hatten Sie es ja gerade schon gesagt, ne? Also dass Zucker natürlich auch im frischen Weidegras steckt. Jetzt bewegen wir uns tendenziell von der Jahreszeit natürlich weg von der Zeit, aber sie kommt da wieder. Wie sieht es denn mit Weidegang aus? Ist der für Pferde aus Ihrer Sicht mit Stoffwechselproblemen möglich, nur eingeschränkt möglich, nur zu bestimmten Zeiten möglich? Oder was würden Sie Pferdebesitzern da empfehlen?
Also vom Grundsatz her würde ich den Weidegang nicht empfehlen. Es gibt vereinzelte Ausnahmefälle, wo er dann vielleicht möglich ist. Aber beim Großteil der Pferde, gerade wenn sie eben auch noch Symptomatiken zeigen, würde ich es definitiv nicht empfehlen. Ausnahmen wären dann, wenn die Pferde wirklich gerade beim EMS zum Beispiel gar keine Symptomatiken mehr zeigen, also keine Pölsterchen mehr haben, wirklich eine sehr gute Figur haben, auch in den Blutwerten nicht mehr auffällig sind und wirklich viel Bewegung haben, dann sind sie irgendwann an einem Punkt, wo sie wieder zurück auf die Weide kommen können, aber immer wirklich nur mit viel Kontrolle und vielen Einschränkungen. Und zum einen natürlich muss man die Weidezeit einschränken, dass sie nicht zu lange auf die Weide kommen. Und die sollten natürlich auch nicht zu früh angeweidet werden. Es sollte schon ein guter Grasaufwuchs da sein. Allerdings hilft das alles immer nur in Grenzen, weil natürlich auch die Pferde, wenn jetzt viel überständiges Material auf der Weide ist, dann wächst natürlich von unten auch wieder grünes, saftiges Gras nach. Und die Pferde fressen natürlich nicht das alte Zeug, was oben auf der Weide steht. Die fressen natürlich das leckere grüne Zeug, was unten nachkommt. Da haben wir da nicht so viele Einflussmöglichkeiten, wie wir jetzt zum Beispiel bei der Heuernte haben. Und deshalb würde ich da Weidegang wirklich nur mit vielen Einschränkungen bei wirklich gesunden und viel bewegten Pferden empfehlen.
Jetzt haben Sie gerade ja schon EMS als Beispiel erwähnt. Wie sieht es denn mit den anderen Stoffwechselerkrankungen aus? PSM1, Cushing, da würden Sie strikt sagen, die sollten nicht auf die Weide.
Da gilt im Grunde das Gleiche. Also gerade bei PSM1 und PSM2 liegt es auch immer daran, dass immer die Möglichkeit besteht, dass viel Bewegung da ist, dass viele Kohlenhydrate wieder aus der Muskulatur abtransportiert werden, dann kann das schon sein, dass Weidegang mit Einschränkungen möglich ist, aber eben nur dann, wenn die Pferde wirklich auch viel und intensiv bewegt werden. Und bei den Cushing-Pferden hängt es sehr davon ab, wie die medikamentös eingestellt werden können. Also die können über Medikamente auch sehr gut eingestellt werden, dass auch der Insulinstoffwechsel nicht mehr beeinträchtigt ist. Und dann können die auch wieder auf die Weide, dann profitieren die teilweise auch davon, weil es ja dann in der Regel relativ alte Pferde sind, die dann eh ein bisschen Probleme haben, das Gewicht zu halten. Aber da würde ich auch nur den Weidegang empfehlen, wenn die Tiere wirklich, also wenn da wirklich eine enge Zusammenarbeit mit dem Tierarzt ist und der die Blutwerte auch wirklich gut kontrolliert und da eine Sicherheit schaffen kann, dass die Pferde eben nicht mehr zur Insulinresistenz tendieren und dann können die auch wieder auf die Weide, aber eben ja, mit sehr viel Vorsicht.
Dann wechseln wir jetzt nochmal von der Weide zum Trog. Wir hatten es ja gerade schon, dass Getreide kein Thema sein sollte bei den Erkrankungen. Oft wird dann ja empfohlen, dass eben stattdessen Fett die nötige Energie liefern soll, so quasi als Ersatz fürs Getreide. Wie gehe ich denn da in der Fütterungspraxis vor? Also was füttere ich am besten, in welcher Höhe und vor allem bei welchen Pferden?
Genau, man muss zuerst einmal schauen, wie viel Energie braucht mein Pferd denn tatsächlich, weil ganz häufig diese Stoffwechselerkrankungen ja auch im Zusammenhang mit Übergewicht stehen. Und wenn dann eben Übergewicht da ist, brauchen wir natürlich auch nicht extra nochmal Energie zuzufüttern. Und ja, dann wäre tatsächlich der erste Schritt, erstmal zu schauen, wie weit kann ich denn die Energie auch über zusätzlich leicht verdauliche Fasern zufüttern. Das wären dann zum Beispiel Rübenschnitzel oder Luzerne. Aber auch zum Beispiel Schrote von Ölsaaten wie Leinextraktionsschrot oder Sojaextraktionsschrot. Das bringt natürlich auch alles ein bisschen Energie mit. Und wenn ich da aber jetzt immer noch nicht ausreichend Energie ins Pferd bekomme, dann kann man auch Öle einsetzen. Pferde können tatsächlich Fett und Öle erstaunlich gut verwerten, aber die müssen ganz langsam eingeführt werden. Also die müssen wirklich über mehrere Tage bis Wochen die Dosis langsam gesteigert werden. Und dann kann man bis zu 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen von der Menge her. Wenn wir uns jetzt ein 600 Kilogramm Großpferd vorstellen, dann sind das 300 Milliliter pro Mahlzeit sogar am Tag. Also das ist schon richtig viel, aber das muss sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr langsam eingeführt werden. Und es macht natürlich auch nur Sinn, wenn das Pferd die Energie wirklich braucht. Also das ist dann ja schon ein Sportpferd oder ein Rennpferd, das wirklich in Leistung steht. Und in der Praxis kommen wir aber häufig mit Mengen zwischen 50 und 100 Milliliter gut zurecht. Also bei den normalen, freizeitmäßig oder im leichten Sport gerittenen Pferde. Mhm.
Klar, das hatten Sie das gerade erwähnt, ne? Wenn ein Pferd natürlich massiv zu übergewichtig ist, dann brauchst du nicht mehr Energie, sondern im Gegensatz eher weniger dazu. Wenn wir mal Übergewicht, hängt ja oftmals mit EMS zusammen. Manche EMS-Pferde haben ja teilweise auch nur wirklich so lokale Fettdepots. Die sind dann nicht von, sag ich mal, von den Ohren bis zum Schweif fett, sondern einfach nur so an einigen Stellen. Das heißt natürlich, wenn man auf die Stoffwechselkrankheit geht, die Ration sollte eher stärke- und zuckerarm sein, aber eben nicht zwangsläufig unbedingt energiearm, vor allem wenn die Tiere ja dann noch gearbeitet werden. Wie würden Sie an so eine Ration rangehen? Würden Sie da auch quasi über die Heuanalyse gehen und welches Ergänzungsfuttermittel oder welche Energielieferanten würden Sie da in so eine Ration mit einbinden?
Ja, tatsächlich, der erste Schritt wäre da auch eine Heuanalyse. Und dann ist es aber so, wenn das Pferd Fettdepots am Körper hat, also Fett ist auch immer eine Energiequelle, dann müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht noch zusätzlich eine energiereiche Ration füttern, sondern dann sollte die Ration schon immer auch etwas energiereduziert sein im Vergleich zum Bedarf des Pferdes, dass das Pferd eben Anreiz hat, die Fettdepots weiter einzuschmelzen, weil sonst würde es nicht an die eigenen Fettdepots gehen, wenn es von außen immer noch Energie zugeführt bekommt. Worauf man aber sehr achten muss, und das ist sehr wichtig, dass das Pferd eben ausreichend Protein bekommt, dass es halt nicht anfängt, die Muskulatur einzuschmelzen, also dass es wirklich die Fettdepots einschmilzt. Und da muss man dann eben ausgehend von der Heuanalyse gucken, wie viel ja, wie viel Protein bekommt mein Pferd über das Heu oder wie viel Heu kann ich dem Pferd überhaupt füttern, damit es nicht zu viel Energie bekommt und wie viel Protein bekommt es dann über das Heu und was muss ich da eben an Protein noch zufüttern?
Jetzt wechsle ich mal von EMS zu Cushing, beziehungsweise oftmals kommt es ja auch so beides mit im Paket. Klar, andererseits ist Cushing ja eine Stoffwechselerkrankung, die alte Pferde betrifft. Wenn diese Pferde vorher aber zu dick waren, dann haben die eben ja oftmals auch noch EMS schon mit im Gepäck. Dann kommt eben noch das Alter mit dazu. Das ist ja auch nochmal andere Ansprüche an Fütterung beziehungsweise an den Nährstoffbedarf mit sich bringt. Also sprich, es sind ganz schön viele Faktoren, die man als Pferdebesitzer bei so einem Pferdepaket, sage ich mal, auf dem Zettel haben muss. Wie würden Sie da am besten vorgehen, wenn man sozusagen ein Pferd mit diesen ja, mehreren Erkrankungen und im Alter noch dazu hat?
Genau, also wenn das Pferd tatsächlich noch optisch einfach zu dick ist und Fettdepots hat, dann gilt im Grunde das Gleiche, was auch für die Fütterung von EMS-Pferden gilt. Das heißt, wir müssen eben gucken, dass es energiereduziert gefüttert wird, aber wirklich gut ausreichend mit Protein versorgt wird. Und wir gehen dann auch davon aus, wenn wir Richtung alte Pferde gehen, Richtung Cushing-Pferde gehen, dass da der Proteinbedarf so bis zu 20% ansteigt, weil einfach die Verwertbarkeit nicht mehr so gut gegeben ist bei den alten Pferden. Das heißt, ja, wir haben eine zuckerarme, stärkearme Ration mit viel Protein und eben auch die Vitalstoffe, das heißt die Spurenelemente und die Vitamine müssen da entsprechend ergänzt werden. Das ist beim Cushing zum Beispiel eine wichtige Rolle, spielt das Vitamin E für das Immunsystem. Und bei den alten Pferden geht auch einfach die Vitamin-C-Synthese zurück. Also Pferde sind im Gegensatz zu Menschen in der Lage, das Vitamin C normalerweise selber zu bilden. Aber diese Fähigkeit lässt einfach im Alter ein bisschen nach und dann ist es auch wichtig, das dann entsprechend zu ergänzen. Zusätzlich bei den Cushing-Pferden ist immer eine gute Versorgung mit den Spurenelementen wichtig. Gerade das Zink ist einfach auch wichtig fürs Immunsystem, aber eben auch für den Fellwechsel. Die haben natürlich bilden einfach auch mehr Fell und verbrauchen dadurch einfach auch nochmal mehr Zink und haben da einen höheren Bedarf.
Jetzt hatten Sie ja gerade schon ein paar Punkte angesprochen. Wenn wir jetzt mal aus dem Paket von dem Pferd das EMS rauszutrainieren und sagen, dann hat nur in Anführungszeichen ein altes oder älteres Pferd mit Cushing, worauf würden Sie da bei der Ration besonders achten? Sie hätten gerade schon gesagt, ne, auf Vitamin E spielt da eine gewisse Rolle, Vitamin C kommt auch eine Rolle zu. Was sind so die wichtigsten Bausteine, sage ich mal, bei einem alten Pferd mit Cushing-Problematik?
Genau, also die Vitaminversorgung, die Spurenelementversorgung, aber auch ganz grundsätzlich muss man bei den Pferden darauf achten, dass sie nicht zu viel Körpersubstanz dann abbauen. Es gibt ja verschiedene Untersuchungen, die auch gezeigt haben, dass die Pferdebesitzer dann teilweise sehr viel Angst um ihre Pferde haben oder Angst vor einem erneuten Hufrierschub haben und dass die Pferde dann sehr, sehr knapp gehalten werden vom Futter her. Und das sollte man im Alter auf jeden Fall vermeiden. Also da ist es wichtig, dass die medikamentös gut eingestellt sind, dass sie das Futter dann auch wieder gut verwerten und dass sie dann wirklich ausreichend Heu und Grundfutter erhalten, um die Körpersubstanz eben aufrechtzuerhalten, dass sie eben die Muskulatur nicht einschmelzen. Das sollte natürlich immer auch zuckerarmes Heu sein oder später, wenn sie nicht mehr so gut kauen können, dann zuckerarme Heukorbs und dann eben ergänzt mit entsprechenden proteinreichen Futtermitteln.
Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, dass die Pferdebesitzer Angst vor einem Hufrierschub haben. Klar sollte man natürlich im Hinterkopf behalten, aber das darf quasi kein Grund sein, um dann das Rauffutter dementsprechend so runterzufahren, dass die Pferde eigentlich unter ihrem Bedarf sind, oder?
Genau, also je älter die Pferde werden und desto wichtiger ist es eben, dass sie ausreichend Futter bekommen, dass sie eben die Körpersubstanz auch aufrechterhalten können.
Würden Sie bei solchen Pferden dann quasi auch empfehlen, mit Fetten und Ölen zu arbeiten, um wenn man vielleicht ein energieärmeres Heu hat oder zuckerärmeres Heu hat, um da quasi die genügend Energie ins Pferd zu bekommen?
Ja, genau, das ist auch eine gute Möglichkeit. Von der Logik würde ich es immer so machen, dass ich erst mit leicht verdaulichen Fasern arbeite und wenn ich dann nicht mehr weiterkomme, dann kann ich auch Öle einsetzen. Da kann man anfangen, also so im Rahmen zwischen 50 und 100 Milliliter ist immer ein guter Startpunkt, sag ich mal. Die Öle bringen ja, gerade wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Leinöl arbeitet, auch ungesättigte Fettsäuren mit ins Pferd. Und das ist einfach auch was, wovon gerade die Cushing-Pferde nochmal profitieren, weil die ja das Immunsystem unterstützen und antientzündlich wirken.
Nochmal, um auf Ihre Punkte zurückzukommen mit der Vitaminversorgung und den Spurenelementen. Welche Vitamine sind es denn ganz konkret, die man da als Pferdebesitzer im Hinterkopf haben sollte?
Also wenn wir jetzt gerade über Cushing-Pferde reden oder auch über Pferde mit Muskelerkrankungen, dann spielt gerade das Vitamin E eine ganz besondere Rolle, weil es antioxidativ wirkt, weil es auch den Muskelzellschutz quasi weiter treibt. Also das unterstützt, dass gerade wenn Entzündungsprozesse oder so in der Muskulatur stattfinden, dass da ausreichend Vitamin E zur Verfügung steht, dass das Immunsystem optimal arbeiten kann. Und das Gleiche finden wir ja im Grunde bei alten Pferden und gerade auch bei Cushing-Pferden an vielen Stellen im Körper. Also wir haben ja Entzündungen in den Gelenken, wir haben immer wieder Entzündungen in der Lunge. Die haben auch häufig Probleme mit Parasiten. Also da muss das Immunsystem ja an vielen Stellen arbeiten und unterstützt werden. Und bei den Vitaminen ist da vor allem das Vitamin E eben wichtig. Und mit zunehmendem Alter spielt auch das Vitamin C eine größer werdende Rolle, weil dann einfach die körpereigene Synthese eingeschränkt ist. Und wenn wir Richtung Spurenelemente schauen, dann ist vor allem das Zink wichtig, weil es häufig einfach in Heurationen im Mangel ist und weil es wichtig, also weil ein erhöhter Bedarf über das die vermehrte Fellbildung stattfindet und das auch ganz wichtige Rollen im Immunsystem einfach spielt.
Jetzt hatten Sie gerade gesagt, mit zunehmendem Alter auch Vitamin C, weil eben die Synthese nicht mehr so gut funktioniert. Von welchem Alter sprechen wir denn da so ungefähr, wenn wir mal vom klassischen Warmblüter ausgehen?
Das würde ich sagen, ist individuell ein bisschen unterschiedlich. Man sieht ja, die Pferde fangen unterschiedlich an zu altern, aber so in der Regel zwischen 15 und 20 Jahren fängt dieser Alterungsprozess an und dann sollte man da auch anfangen, das vom Futter her zu unterstützen.
Jetzt sind es natürlich ganz schön viele Punkte, die man da auf dem Zettel haben sollte. Wie Sie gerade gesagt haben, Vitamin E, Vitamin C, die Spurenelemente, also Zink und Co. Wie sieht es denn aus, wenn ich ein Pferd mit Stoffwechselproblemen habe? Bleiben wir vielleicht gerade mal beim Beispiel Cushing. Wie gehe ich denn davor, um sage ich mal, diese Nährstoffe zu ergänzen? Brauche ich da ein spezielles Mineralfutter? Löse ich das am besten mit einem Kombifutter, also sprich einem Müsli, wo dann einfach das schon mineralisiert ist, wo schon alles mit drin ist? Oder wie gehe ich davor, damit ich meinem Pferd eben übers Futter die nötigen Nährstoffe gebe, die es braucht?
Das macht natürlich beides Sinn. Also es macht Sinn, mit einem passenden Mineralfutter für alte Pferde zu arbeiten oder eben auch mit einem passenden Müsli für alte Pferde zu arbeiten. Beim Müsli ist es immer so, dass eben eine gewisse Menge gefüttert werden muss, damit die Versorgung von Mineralien und Spurenelementen sichergestellt wird. Das ist bei uns zum Beispiel, bei der Familie Osera sind das 2 Kilo für ein Großpferd. Und dann kann man davon ausgehen, dass die Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen gut abgedeckt ist. Und wenn ich in dem Bereich fütter, dann habe ich es natürlich einfacher, wenn ich Müsli fütter, weil ich da nicht nochmal extra was ergänzen muss. Wenn ich jetzt weniger fütter, gerade bei den ganzen übergewichtigen Pferden, haben wir ja die Problematik, dass die gar nicht so viel Futter brauchen, aber eben trotzdem eine gute Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen und gerade auch ganz häufig eben eine gute Versorgung mit Proteinen. Da macht es zum Beispiel auch Sinn, ein Mineralfutter mit extra Aminosäuren zu füttern, da so ein Kombiprodukt zu wählen, weil gerade die die Aminosäuren nochmal zu ergänzen und auch in Reinform eben zu ergänzen, ohne zusätzliche Kalorien, macht natürlich für Pferde mit Stoffwechselerkrankungen auch immer Sinn.
Wie sieht es aus, wenn man ein Pferd mit PSSM1 hat? Muss man da auch auf bestimmte Stoffe oder Nährstoffe achten, auf eine bestimmte Ergänzung mit Mineralfutter? Was würden Sie da empfehlen?
Also beim PSSM1 jetzt ganz konkret ist es eben auch wichtig, dass das Vitamin E ergänzt wird, auch nochmal die Aminosäuren. Das sind so die wichtigsten Punkte da eigentlich.
Und das muss ich dann dementsprechend bei der Ration auch berücksichtigen, dass das entweder, wie gesagt, beim Heu schon mit abgedeckt ist oder dann eben, wie Sie ja vorher gesagt haben, Soja-Extraktionsschot oder Leinextraktionsschot, da kann ich ja diese Aminosäuren ganz gut mit auffangen.
Genau, oder eben über so einen speziellen Aminosäurenergänzer kann man das natürlich auch gut zuführen.
Muss ich da bei der Auswahl von Mineralfutter auch noch auf was Spezielles achten bei so einem Pferd, bei einem PSSM-1ler?
Beim PSSM-1 spielt tatsächlich vor allem das Protein eine Rolle, dass ausreichend Protein zugeführt wird und wenig Kohlenhydrate. Also da spielen die einzelnen Mineralstoffe eher eine untergeordnete Rolle. Da kann man tatsächlich auch mit einem guten Standardmineralfutter arbeiten.
Mhm. Wie sieht es bei PSSM-2 aus oder MIM? Die werden Sie ja sicherlich auch dementsprechende Anfragen haben und da geistern ja auch gewisse, sag ich mal, Fütterungsempfehlungen durch die Reiterszene an Ergänzungen. Ist da aus Ihrer Sicht irgendwas wirklich zu empfehlen oder dementsprechend auch belegt, wie man eine Ration von einem PSSM-2-Low oder Pferd mit MEM dementsprechend ergänzt?
Ja, also das PSSM-2, das ist für mich, vielleicht nochmal um die Definition so ein bisschen klar zu ziehen, das ist auch eine Polysaccharid-Speicherstörung. Das ist daher von der Ration her im Grunde ähnlich oder gleich wie ein PSSM-1-Pferd. Und dieser ganze MIM-Komplex, das sind einfach, ja, ich würde es mal vom Oberbegriff her nennen, muskuläre Entzündungserscheinungen. Da müssen wir nicht so sehr auf die Kohlenhydratzufuhr achten. Da ist aber auch die Proteinzufuhr sehr wichtig. Da ist auch die Vitamin E-Zufuhr sehr wichtig, weil die einfach eine große Rolle in diesen Entzündungsprozessen spielt.
Ja, also Antioxidanz wieder, ne?
Genau, und darüber hinaus werden zum Beispiel sehr hohe Empfehlungen für Magnesium und auch für Mangan abgegeben, bei denen ich persönlich jetzt nicht mitgehen würde, weil mir da einfach die wissenschaftliche Evidenz fehlt. Beide Stoffe sollten natürlich immer bedarfsgerecht ergänzt werden. Also da ist teilweise eben auch eine Ergänzung notwendig. Aber was jetzt in der Praxis manchmal empfohlen wird, ist wirklich ein Vielfaches des Bedarfs zu ergänzen. Und das würde ich nicht empfehlen, weil natürlich auch beide Stoffe, wenn sie jetzt in einer hohen Dosierung vorliegen, sich wieder negativ auf die Aufnahme von anderen Stoffen auswirken. Also das Mangan zum Beispiel auf das Zink und auf das Kupfer, die konkurrieren ja immer um die gleichen Transportwege zum Beispiel. Und daher würde ich diese hohen Empfehlungen auf jeden Fall da nicht mitgehen, aber eben immer bedarfsgerecht ergänzen.
Jetzt sind wir bei unheimlich vielen Faktoren vorbeigekommen, also vom Heu über, gut, Weidegras haben wir gesagt, kommen die Pferde nicht raus, aber auch Stärke bzw. keine Stärke in der Ration über die entsprechende Ergänzung mit Eiweiß, mit Aminosäuren, die ganzen Nährstoffe, die noch mit dazukommen an Mengen- und Spurenelementen. Wenn ich jetzt nicht der super begabte Rechner- oder Excel-Dokument-User bin, was würden Sie da Reitern empfehlen? Wann macht es wirklich Sinn, eine Ration sich vom Profi berechnen zu lassen, wenn man ein Pferd mit Stoffwechselproblemen hat? Und bei welchen Fällen würden Sie sagen, das kriegt man auch als Reiter, als Reiterin gut alleine hin, wenn man eben die Daten aus einer Heuanalyse zum Beispiel hat? Da weiß man ja schon mal einen Großteil, was das Pferd bekommt und kann darauf dann entsprechend aufbauen.
Das hängt natürlich immer so ein bisschen von der Symptomatik der Pferde ab, wie stark die aktuell symptomatisch sind, also wie es denen quasi mit der Ration geht. Als ersten Schritt würde ich schon immer eine Heuanalyse empfehlen und dann hängt es auch ein bisschen davon ab, wie viel Heu kriegt mein Pferd. Also wenn mein Pferd dann relativ viel Heu fressen kann, dann, und da reden wir so von 2 Kilogramm pro 100 Kilogramm Körpergewicht, dann ist sehr häufig der Proteinbedarf auch gedeckt. Und wenn das Pferd dann auch keine Symptome zeigt und entsprechend gut bemuskelt ist und im Training gut damit zurechtkommt, dann reicht es zum Beispiel, ein gutes Mineralfutter zu ergänzen und dann muss man da auch nicht weiter rechnen. Oder wenn man ein bisschen Sicherheit haben will, dann Mineralfutter mit Aminosäuren ergänzen. Das ist bei uns zum Beispiel der Amino Balancer. Der ist extra so konzipiert, dass er eben die Aminosäuren schon mal bedarfsgerecht ergänzt, dann hat man da einfach nochmal einen Sicherheitspuffer. Und wenn das Pferd jetzt aber wirklich zum Beispiel einen akuten Hufrehrschub hat oder gerade aus dem akuten Hufrehrschub kommt oder so eine ganz schlimme Problematik hat, dann würde ich auf jeden Fall immer dazu raten, die Ration zusammen mit einem Fütterungsberater, entweder von einer Firma oder von einem unabhängigen Berater zu berechnen.
Ja, ich glaube, das bietet sich natürlich bei solchen Fällen auch an, bevor man da womöglich durch die falsche Fütterung oder eben Wechselwirkung, wie Sie es ja gerade gehabt haben, was provoziert, was man ja als Laie ja schon fast gar nicht wissen kann.
Ja, wovon ich tatsächlich auf jeden Fall abraten möchte, ist, dass man Einzelkomponenten hat, zum Beispiel Proteinkonzentrate oder auch Einzelkomponente wie Mangan oder Magnesium da in wirklich hohen Mengen zu ergänzen, weil das ganz oft Probleme machen kann. Also das kann ja das komplette Gleichgewicht im Darm auch mit zerstören. Das kann wirklich große Verdauungsprobleme auslösen und da wäre ich wirklich sehr vorsichtig. Mhm.
Vielen Dank für all Ihren Input. Mir brummt der Kopf von den ganzen Erkrankungen und Futterkomponenten, aber ich fand es super spannend. Es ist, glaube ich, nicht einfach, wenn man wirklich so ein Pferd hat, das optimal zu managen, aber ich hoffe, mit unserem Podcast gelingt das vielleicht ein bisschen besser in Zukunft.
Ja, das hoffe ich auch. Und der Vorteil ist ja, dass ein Pferd meistens da nur eine Erkrankung hat. Und wenn man sich da einmal so ein bisschen eingegroovt hat, dann ist das eigentlich auch gar nicht mehr so schwierig.
So, so positiv. Ist doch ein wunderschönes Ende. Ich habe noch ein anderes positives Ende für euch. Und zwar gibt es für das gesamte Jusera-Sortiment für euch Hörer 10% Rabatt, wenn ihr bestellt. Und zwar müsst ihr dort auf der Website unter jusera.de mit dem Code CAVALO10 den eingeben und dann habt ihr da einen wunderschönen Rabatt für eure nächsten Futterbestellungen. Ganz egal, ob das jetzt um, wie hatten wir es gerade, von Aminosäuren geht oder ein Komplettfutter. Da seid ihr gut bedient. Frau Drebis, vielen Dank für Ihren Input und für Ihre Zeit heute. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso Spaß gemacht.
Ja, schön, dass ich da sein durfte.
Und wenn ihr natürlich noch mehr Hintergrundwissen zur Pferdefütterung, zu Gesundheits- und Haltungsthemen wie Stoffwechselerkrankungen und Co. sucht, dann schaut natürlich in der aktuellen Cavallo nach auf unserer Website cavallo.de oder hört in unsere anderen Podcasts rein. Ich sage für heute Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Weil wir Pferde lieben, der Cavallo Podcast.